den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Das sage noch einer, Hamburg habe erst mit der Elbphilharmonie zu einem anspruchsvollen klassischen Konzertkalender gefunden. Fjodor Schaljapin galt zu Lebzeiten als größter Sängerstar der Opernwelt. Bruno Walter Anfang der 1920er Jahre als einer der wichtigsten aufstrebenden Dirigenten weit und breit. Und Ossip Gabrilowitsch war nicht nur der Schwiegersohn von Mark Twain, sondern auch ein gefeierter Pianist. Sie alle gastierten im September 1924 binnen weniger Tage im Hamburger Raum, beziehungsweise landeten zumindest in einer Konzertumschau in den Altonaer neuesten Nachrichten vom 18. des Monats, die zwar nicht immer akribisch Ort und Orchester listet, aber durchaus von Sachkunde und Enthusiasmus gekennzeichnet ist. Frank Riede stürzt sich mit uns ins hanseatische Musikleben.
Konzerte. Bruno Walter, der für die Leitung der dieswinterlichen Orchesterkonzerte des Bayreuther Bundes gewonnen wurde, wird damit zu einem ständigen und glänzenden Faktor unseres Musiklebens. Die Eigenschaften, die ihn in die erste Reihe der lebenden Dirigenten stellen, die zur Genialität der Anempfindung gesteigerte Musikalität, das universelle und schöpferische Stilvermögen, die faszinierend lebendige und dabei wundervoll beherrschte Stabführung sind zu bekannt, als dass sie einer erneuten Würdigung bedürften. Unter seinem Wink und Blick übertrifft jedes Orchester sich selber und ohne dass etwas von gewaltsamer Anspannung zu verspüren wäre. So wurde das erste Konzert, das mit 4 Werken alle Phasen der klassischen deutschen Instrumentalmusik umfasste, zu einem beglückenden Erlebnis, das unverlierbar in der Erinnerung haftet. Händels Concerto Grosso in G für Streichorchester, bei dem er entgegen dem heutigen musikphilologischen Historismus auf die technische Zeitgebundenheit des Generalbassklaviers verzichtete, kam zu breiter und tiefer Entfaltung mit kostbarer Pflege namentlich des pathetischen Idylls des zweiten Satzes und des anschließenden scherzohaften Allegro. Der etwas zu beschwerten und klangbehinderten Partitur von Schumanns erster Symphonie lieh er Flügel und eine Leuchtkraft ohnegleichen. In der Sehnsucht ihres Melismus, dem romantischen Drang und Überschwang, stieg er in den Grund der Schumannschen Seele und erweiterte gleichsam ihren Bezirk. Die Wiedergabe der dritten Leonoren-Ouvertüre von Beethoven, der auch viel zu oft gehörten, war in ihren Verhaltenheiten wie in dem ungeheuren Sturm der Stretta so hinreißend, dass Bruno Walter der Gegenstand spontaner Huldigung wurde. Als Solist des Abends spielte Ossip Gabrilowitsch, der frühere erstaunliche Virtuose, und nun, nachdem er lange in Amerika dem Blick entschwunden, vollkommene Künstler Mozarts Klavierkonzert in D-Moll. Dieser ganz entmaterialisierte Ton, die letzte Geschliffenheit einer reinen Klaviertechnik, der unsägliche Reiz der dynamischen Kurve, stellen ihn neben den noch frisch betrauerten, unvergesslichen Ferruccio Busoni. Wie bei diesem verschwindet, wenn er spielt, das dürftige Klischee mit dem Rokoko-Lächeln, mit dem das gebildete Publikum nun einmal unheilbar behaftet ist, und es entsteigt ein feuriger, zarter und strenger Geist, dessen Klarheit und Heiterkeit einem mächtigen Boden entspringen, von Blitzen des Dämons durchzuckt, von versunkener Schwermut beschattet werden. Es war ein Wunder, das aber erst dadurch vollkommen wurde, dass Bruno Walter mit seinem Orchester ein gleiches ihm zur Seite stellte und mit ihm vermählte. Fjodor Skaljapin, der Bestaunte von Beifallsgewittern umtoste, das größte lebende Stimmphänomen, bestätigte durch sein Konzert in Sagebiels ausverkauften Sälen den ungeheuerlichen Ruf dieses in Russland als Nationalheros gefeierten Sängers. Er ist auch im Liede durchaus dramatischer Sänger und schafft mit der suggestiven Gewalt seines Stimmregisters, des Gesichtsausdrucks und der körperlichen Geste das Konzertpodium zur Szene. Er sang meist Russisches, fabelhaft der Umkreis vom lässigen Humor bis zur wilden Ekstase, von der melancholischen Volksweise bis zum blendenden artistischen Witz. Ein erlesenes Kabinettstück war auch die Leporello-Arie. Dass seine Wirkungen bisweilen bis ins Außerkünstlerische gehen, in den Trick des Kabaretts verfallen, wie ähnlich auch bei dem kürzlich gehörten Michael Bohnen, darf nicht verschwiegen werden. Auch die Art, wie er Schubert umgeht, Doppelgänger, vermag uns nicht zu gefallen. Sonst aber ein so ganz außerordentliches, das den Charakter des Konzerts als einer mondänen Affäre nicht herabzumindern vermochte. Eugen Pabst brachte in seinem gestrigen Symphoniekonzert als Neuheit Variationen über ein pastorales Thema für großes Orchester von dem Hamburger Komponisten Robert Müller-Hartmann. Um es vorwegzunehmen, man hörte weniger die Variationen als das große Orchester und schied mit dem Gefühl eines gänzlich Unnotwendigen. Das erst glücklich einfache Thema wird alsbald zur Gesuchtheit verbogen, die Variationen weniger aus dem Geiste der Musik geboren als durch das Mittel des Orchesters hervorgebracht. Zudem einförmig in ihrem geringen Profil und der ewigen Wiederkehr von Expansionen und Explosionen, von denen der Jüngling den Grund nicht einsieht. Im Übrigen nötigt die ernste kompositorische Arbeit die Beherrschung moderner Orchestertechnik Achtung ab, wie auch Einzelzüge zu fesseln vermögen. Im Ganzen war das Missverhältnis zwischen musikalischer Eigenkraft und dem Anspruch der klanglichen Erscheinung für die Hörer so fühlbar, dass trotz des lebhaften Bemühens des Dirigenten und alles Rauschens, Glitzerns und Prasselns der Tonmassen nur ein kühles Interesse und lauer Beifall hervorgebracht werden konnte. Den Anfang des Konzerts machte Haydns kleine, reizvolle Jagdsymphonie. Darauf spielte Herr Gesterkamp Beethovens Violinkonzert mit der edlen Bescheidenheit und feinen Verhaltenheit seines meisterlich gestalteten und ganz durchgefühlten Vortrags, was ihm wärmsten Dank der Hörer eintrug. Es war schön zu sehen, welche herzliche Verehrung der schlicht vornehmen Künstlerpersönlichkeit Jan Gesterkamps entgegengebracht wird. H.B.R.
Hier in Deutschland 1550 Folgen. Allein im Hamburger Echo schon 11 und im Korrespondenten 9. Und es werden täglich mehr. Im Gegensatz zu Don Giovanni ganz ohne Geschlechtsverkehr. Also bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.